Eine Produktion von Papi Studios und Hörhäppchen das Original für Antenne Thüringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.papistudios.org. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Dritter Teil. Von Mary Wollstonecraft Shelley. Erzähler Richard Heinrich. Teure, geliebte Elisabeth, rief ich aus, nachdem ich den Brief zu Ende gelesen. Ich werde sofort schreiben und dich von der Angst befreien, die du um mich hast. Ich schrieb, allerdings nicht ohne bedeutende Anstrengung. Aber meine Genesung hatte begonnen und machte rasche Fortschritte. Nach weiteren 14 Tagen durfte ich das erste Mal wieder mein Zimmer verlassen. Das Erste, was ich nach meiner Genesung tat, war, dass ich Clerval bei verschiedenen Professoren der Universität einführte. Dass dabei mehrere Wunden meiner Seele wieder aufbrachen, ist nicht zu verwundern. Seit jener Unglücksnacht, die das Ende meiner Mühen, aber auch den Anfang meines Elends bildete, hatte ich einen gewissen Widerwillen schon gegen das Wort Naturphilosophie. Wenn ich auch gesundheitlich vollkommen wiederhergestellt war, so war doch schon der Anblick eines der Chemie dienenden Instrumentes geeignet, von neuem nervöse Erschütterungen hervorzurufen. Henri hatte das gemerkt und deshalb alle Apparate wegräumen lassen. Er hatte auch dafür Sorge getragen, dass ich ein anderes Zimmer bezog, denn er empfand, dass ich ein Grauen vor dem Raume hatte, der mir bisher als Laboratorium gedient. Aber all die Vorsichtsmaßregeln halfen nicht, als wir unsere Besuche bei den Professoren machen mussten. Herr Waldmann verursachte mir Qualen, als er gütig und ehrlich die erstaunlichen Fortschritte pries, die ich in den Wissenschaften gemacht hatte. Er fühlte bald heraus, dass mir dieses Thema unangenehm war. Da er aber meine inneren Beweggründe nicht wissen konnte, schrieb er meine Verlegenheit meiner Bescheidenheit zu und wechselte das Thema insofern, als er auf die Wissenschaft im Allgemeinen überging, allerdings in der Absicht, mich herauszustreichen. Was sollte ich tun? Er meinte es gut, tat mir aber weh. Mir war es wie einem, dem man nach und nach all die Instrumente vorzeigt, mit denen er dann geschunden und hingerichtet werden soll. Ich erschauerte bei seinen Worten, konnte aber meine Pein nicht zeigen. Clerval, der sehr rasch die Gedanken und Gefühle anderer zu erraten verstand, lenkte dann das Gespräch ab, indem er seine vollständige Unkenntnis dieser Dinge entschuldigend erwähnte. Ich dankte meinem treuen Freunde innerlich, durfte aber doch nicht diesem Gefühle mit Worten Ausdruck geben. Er war offenbar überrascht, versuchte aber niemals, mein Geheimnis zu erforschen. Und obschon ich ihn grenzenlos liebte und verehrte, brachte ich es doch nicht übers Herz, ihm das Ereignis anzuvertrauen, das immer in meiner Seele gegenwärtig war und das vielleicht auf einen anderen, einen noch tieferen Eindruck machen konnte als auf mich selbst. Herr Krempe sprach in wesentlich anderer Weise, und in meiner empfindlichen seelischen Verfassung taten mir seine rauen, ungelenken Lobsprüche noch weher als die feinen anerkennenden Worte Waldmanns.
»Hol den Teufel, den Jungen!« schrie er. »Ich versichere Ihnen, Herr Clerval, er hat uns alle ausgestochen. Ja, ja, schauen Sie nur, deswegen ist es doch wahr. Ein junger Dachs, der noch ein paar Jahre vorher an Cornelius Agrippa glaubte, wie an das Evangelium, ist nun uns allen an der ganzen Universität voran. Nun«, fuhr er fort, als er den leidenden Ausdruck in meinem Gesichte bemerkt hatte. »Ich weiß, Herr Frankenstein ist bescheiden, wie es sich für junge Leute besonders gut ziemt. Junge Leute dürfen sich noch nicht allzu viel zutrauen, wissen Sie, Herr Clerval. Auch ich war bescheiden, wie ich noch jung war, aber das wird ja dann später alles anders.« Herr Krempe war damit auf ein Thema übergegangen, das mir nicht so unangenehm war, nämlich auf einen Lobhymnus seiner selbst. Clerval hatte meine Neigung zu den Naturwissenschaften nie geteilt, und auch seine Lektüre hatte sich immer wesentlich von der meinen unterschieden. Er hatte die Universität bezogen mit der festen Absicht, orientalische Philologie zu studieren und sich damit einen Lebensberuf zu schaffen. Das Persische, Arabische und Sanskrit waren seine Lieblingssprachen, und es war ihm ein leichtes, mich zu veranlassen, dass auch ich diese Fächer belegte. Müßiggang war mir von jeher ein Gräuel gewesen, und gerade jetzt, wo ich meine früheren Studien wieder zu hassen begann und alles zu vergessen wünschte, war es mir lieb, in meinem Freunde einen Arbeitsgenossen zu haben und in den geistigen Schätzen des Orients nicht nur Belehrung, sondern auch Ablenkung zu finden.
Es war mir nicht wie ihm darum zu tun, mir genaue, detaillierte Kenntnisse zu erwerben, sondern ich wollte mich nur der Zerstreuung halber damit beschäftigen. Ich las nur um des Inhalts willen und meine Mühe machte sich reichlich belohnt. Ihr Ernst ist sanft und ihre Freude erhebend, wie ich es in keiner anderen Literatur kennenlernte. Wo man diese orientalischen Schriften liest, meint man, das Leben fließe nur im linden Sonnenlichte und in berauschendem Rosenduft dahin. Wie verschieden sind dagegen die herben, heroischen Dichtungen der Griechen und Römer. Der Sommer floss dahin und meine Rückkehr nach Genf wurde auf Ende Herbst festgesetzt. Durch verschiedene Zufälligkeiten kam es aber nicht dazu. Und unterdessen brach der Winter herein, der mit Schnee und Eis die Straßen unbenutzbar machte, sodass ich meine Abreise auf den folgenden Frühling verschieben musste. Dieser neue Aufschub fiel mir sehr schwer, denn ich sehnte mich danach, meine Heimat und meine Lieben zu sehen. Ich hatte meine Abreise auch deswegen verzögert, weil ich Henri nicht ganz allein in der fremden Stadt lassen, sondern ihn erst noch mit einigen Einwohnern derselben bekannt machen wollte. Wir verbrachten den Winter ganz vergnügt und der Frühling, der ungewöhnlich spät einsetzte, entschädigte uns mit allen Mitteln für sein Säumen. Schon war es Mai geworden und ich erwartete Tag für Tag den Brief aus der Heimat, der meine endgültige Abreise festlegen sollte. Henri schlug mir vor, mit ihm eine Fußtour in die Umgebung von Ingolstadt zu machen, damit ich mich von dem Landstriche, in dem ich einige Zeit gelebt, verabschieden könne. Ohne Zögern stimmte ich zu, denn ich war ein großer Freund körperlicher Übungen. Außerdem war ja Clerval mein Genosse auf meinen Streifereien in der prächtigen Bergwelt meiner Heimat gewesen. 14 Tage blieben wir fort. An Geist und Körper hatte ich mich schon erholt und sog neue Kraft aus der reinen, heilsamen Luft, dem abwechslungsreichen Anblick der Natur und den Gesprächen meines Freundes. Das Studium hatte mich vor dem vollkommen von meinen Mitgeschöpfen getrennt und mich einsam gemacht. Aber Clerval gelang es, wieder die besseren Gefühle meines Herzens die Oberhand gewinnen zu lassen. Ich hatte wieder Freude an der Natur und an den unschuldigen Kindergesichtern. Ein edler Freund. Wie aufrichtig er mich liebte und sich bemühte, mich auf seine Höhe zu erheben. Selbstsucht hatte mich kleinlich und engherzig gemacht, aber sein Edelmut und seine Liebe öffneten mir das Herz. Ich wurde wieder dasselbe glückliche Geschöpf, das ich vorher gewesen, sorglos und froh. Da ich glücklich war, hatte auch die Natur die Macht, freudige Gefühle in mir zu erwecken. Heiterer Himmel und grünende Wiesen erfüllten mich mit Entzücken. Es war eine herrliche Zeit. Die Frühlingsblüten zierten noch Baum und Strauch und die Blumen des Sommers brachen schon überall hervor. Die Gedanken, die mich im vergangenen Jahre so schwer bedrückt hatten, trotzdem ich mir alle Mühe gab, sie von mir zu werfen, waren von mir gewichen. Henri war glücklich, als er mich so froh sah. Er war unerschöpflich an gedankenreicher Konversation und oftmals erfand er nach Art der persischen und arabischen Märchendichter Geschichten von wunderbarer Schönheit und Glut. Zuweilen wiederholte er mir meine Lieblingsdichter oder begann mit mir Diskussionen, die er mit großer Beharrlichkeit durchfocht. Sonntagnachmittag kehrten wir in unsere Universitätsstadt zurück. Die Bauern tanzten und alle Welt schien glücklich und sorglos. Ich selbst war in köstlicher Laune und voll unbändiger Heiterkeit und Fröhlichkeit wäre ich selbst am liebsten gesprungen. Bei meiner Heimkehr fand ich einen Brief meines Vaters vor und las. Lieber Viktor, du wirst mit Ungeduld auf meinen Brief warten, der dir das genaue Datum deiner Rückreise zu uns angeben soll. Und eigentlich hatte ich erst die Absicht, dir nur einige wenige Zeilen zu schreiben, die dir sagen sollten, wann wir dich hier erwarten. Aber das wäre eine grausame Schonung gewesen und ich wagte es nicht. Wie überrascht wärst du gewesen, mein lieber Sohn, wenn du anstatt eines frohen, herzlichen Willkommengrußes in ein Haus voll Trauer und Tränen gekommen wärest. Wie kann ich dir nur unser Unglück schildern, Viktor? Deine lange Abwesenheit hat dich sicher nicht gefühllos für unsere Freuden und Leiden gemacht, und wie schwer wird es mir, meinem Sohne, der schon so lange in der Ferne weilt, weh zu tun. Ich möchte dich gern vorbereiten auf das Furchtbare, was ich dir sagen muss, aber ich weiß, es ist unmöglich. Ich sehe jetzt schon deine Augen vorausfliegen nach der Stelle, die dir das Unheilvolle verkündet. Wilhelm. Wilhelm ist tot. Der süße, liebe Junge, dessen Lächeln meinem Herzen wohltat wie warmer Sonnenschein, der so reizend, so fröhlich war. Viktor, denke dir, man hat ihn ermordet. Letzten Donnerstag, 7. Mai, ging ich mit Elisabeth und deinen zwei Brüdern nach Plepalais spazieren. Es war ein warmer, schöner Abend und wir dehnten unseren Spaziergang weiter aus als gewöhnlich. Es war schon dämmerig geworden, bis wir ans Umkehren dachten. Aber wir vermissten Wilhelm und Ernst, die uns vorausgegangen waren. Wir ließen uns auf einer Bank nieder und warteten, bis auch sie umkehren würden. Plötzlich kam Ernst und fragte, ob wir nicht seinen Bruder gesehen hätten. Er erzählte, dass sie gespielt hätten und Wilhelm davongelaufen sei, um sich zu verstecken. Er habe ihn dann lange vergeblich gesucht und noch länger auf ihn gewartet. Diese Erzählung versetzte uns in nicht geringe Erregung und wir begaben uns auf die Suche, bis es dunkle Nacht war. Elisabeth kam auf die Vermutung, dass der Knabe vielleicht heimgelaufen sein könnte. Aber auch hier fanden wir ihn nicht. Wir gingen wieder hinaus, diesmal mit Fackeln, denn ich hatte keine Ruhe, wenn ich daran dachte, dass der Junge sich verlaufen haben könnte und die ganze Nacht dem Nebel und Tau ausgesetzt sei. Auch Elisabeth litt furchtbare Angst. Morgens gegen 5 Uhr fand ich den lieben Knaben, den ich noch am Abend zuvor blühend und frisch gesehen hatte, bleich und steif auf dem Grasboden ausgestreckt. An seinem Halse erkannte man noch die Fingerabdrücke des Mörders. Ich brachte ihn nach Hause. Und die Qual, die sich in meinen Zügen ausdrücken musste, ließ Elisabeth sofort das Grässliche erraten. Sie wollte absolut den kleinen Leichnam sehen. Zuerst versuchte ich es zu verhindern, aber sie bestand auf ihrem Wunsche. Als sie in das Zimmer kam, wo der Kleine lag, ging sie eilig auf ihn zu und rief, die Hände ringend, »O Gott, ich habe das gute Kind gemordet.« Sie brach zusammen und konnte nur mit großer Mühe wieder zum Bewusstsein gebracht werden. Und kaum war sie erwacht, als sie zu weinen und zu klagen begann. Sie erzählte mir, dass am Abend sie der Kleine so lange geplagt hatte, bis sie ihm erlaubte, ein Medaillon mit einer wertvollen Miniatur, die deine Mutter darstellte, zu tragen. Dieses Medaillon fehlt und war zweifellos das, was den Mörder zu seiner unseligen Tat anreizte. Wir haben bis jetzt noch keine Spur von ihm, obgleich wir unermüdlich nach ihm forschen. Aber was hilft es? Unser armer Wilhelm wird davon nicht mehr lebendig. Komm heim, lieber Viktor. Du allein wirst Elisabeth zu trösten vermögen. Sie weint unausgesetzt und klagt sich der Schuld an dem Unglück an. Ihr Jammer macht mich noch elender. Wir sind alle wie gebrochen und das wird erst recht ein Anlass für dich sein, geliebter Sohn heimzukehren und uns zu trösten. Deine gute Mutter, wie danke ich Gott, dass er sie es nicht mehr leben ließ, wie ihr jüngstes Kind so elend und grausam zugrunde gehen musste. Komm, Viktor, nicht rachebrütend gegen den feigen Mörder, sondern voll Liebe und Güte gegen uns, die dich lieb haben. Dein dich liebender, unglücklicher Vater, Alfons Frankenstein. Genf, den 12. Mai, 17. Clerval, der mich beobachtet hatte, während ich las, war überrascht von meiner Verzweiflung, die an die Stelle meiner Freude beim Empfang des Briefes getreten war. Ich warf den Brief auf den Tisch und barg mein Gesicht in den Händen. »Lieber Frankenstein«, sagte er, als er bemerkte, dass ich bitterlich weinte, »bist du denn noch immer unglücklich? Was ist denn geschehen?« Ich veranlasste ihn mit einer Handbewegung, den Brief zu lesen. Währenddem ging ich in der heftigsten Erregung im Zimmer auf und nieder. Auch aus seinen Augen drangen Tränen, als er den schrecklichen Bericht las. »Trösten kann ich dich nicht, armer Freund«, sagte er. »Dazu ist das Unglück zu groß. Was wirst du nun tun?« »Sofort nach Genf reisen. Komm mit mir, die Pferde bestellen.« Auf dem Wege versuchte Clerval, einige Worte des Trostes zu finden. Wenn es ihm auch nicht möglich war, so fühlte ich doch, wie tief er mit mir litt. »Armer Wilhelm! Nun ruht der liebe Junge bei seiner seligen Mutter. Und wenn man ihn noch frisch und blühend gekannt hat, muss es einem ja noch viel weh tun, so elend enden zu müssen unter dem grausamen Griff eines Mörders. Und was für eine Bestie muss der sein, der imstande ist, ein so junges, unschuldiges Leben zu zerstören?« »Aber dass er nun Frieden hat, mag ein Trost sein für die, die an seiner Bahre klagen und trauern. Wir dürfen ihn nicht weiter bemitleiden, sondern die Überlebenden sind es, die unseres Mitleides bedürfen.« So sprach Clerval, während wir durch die Straßen eilten. Ich erinnere mich noch heute seiner Worte, aber damals hatte ich keine Zeit zu antworten. Kaum fuhr der Wagen vor, als ich auch schon hineinsprang und mich von meinem Freunde verabschiedete. Es war eine traurige Reise. Anfangs konnte es mir nicht rasch genug gehen, denn ich sehnte mich danach, meine Lieben in der Heimat in ihrem Gram zu trösten und sie in die Arme zu schließen. Je näher ich aber meiner Vaterstadt kam, desto mehr verzögerte ich die Fahrt. Ich konnte kaum der Fülle von Eindrücken Herr werden, die über mich hereinstürmten. Es umgaben mich Bilder, die mir von früher Jugend an lieb und vertraut waren, die ich aber seit nahezu 6 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Was konnte sich alles während dieser Zeit geändert haben? Ein plötzliches, erschütterndes Ereignis war ja eingetreten. Aber noch 1000 andere kleine Veränderungen konnten geschehen sein, die weniger tief eingreifend, dennoch aber von entscheidender Bedeutung waren. Ich empfand Furcht, ich wagte es nicht, die Fahrt zu beschleunigen, denn 1000 Befürchtungen standen mir vor Augen, die mich erzittern ließen, obgleich ich nicht imstande war, mir darüber Rechenschaft zu geben. Ich blieb 2 Tage in Lausanne, um meiner Angst einigermaßen Meister zu werden. Ich betrachtete den See, das Wasser lag friedlich da. Alles war still ringsumher und die Schneeberge, die Dome der Natur, waren genauso wie einst. In dieser ruhevollen, erhabenen Umgebung erholte ich mich, sodass ich meine Reise nach Genf fortzusetzen vermochte. Die Straße lief neben dem See her, der gegen meine Vaterstadt zu immer schmaler wurde. Immer deutlicher erkannte ich die finsteren Hänge des Jura und den schimmernden Scheitel des Mont Blanc. Ich weinte wie ein Kind. Geliebte Berge, herrlicher See, wie freundlich grüßt ihr den Heimkehrenden. Hell leuchten die Berghäupter und blau und friedlich sind Himmel und See. Soll das Frieden bedeuten? Oder ist es nur, um mein Unglück noch mehr zu vertiefen? Ich fürchte, mein lieber Freund, dass ich Ihnen lästig falle, indem ich Sie mit den Schilderungen meiner Gefühle langweile. Aber es waren Tage des Glückes, die ich nie vergessen werde. Mein Heimatland, meine geliebte Heimat. Nur ein Sohn dieses Landes kann verstehen, was ich beim Anblick dieser Bäche, dieser Berge und vor allem des lieblichen Sees empfand. Aber je näher ich Genf kam, desto mehr bemächtigten sich meiner wieder Gram und Furcht. Die Nacht sank hernieder, und als ich die Berge nicht mehr erkennen konnte, wurde es mir noch düsterer zumute. Wie ein unheimlicher Alp lag es auf meiner Seele, und dunkel fühlte ich voraus, dass ich dazu bestimmt war, das Unglücklichste aller Geschöpfe zu werden. Leider hatte ich das Richtige geahnt und mich nur insofern geirrt, als meine Befürchtungen und Vorahnungen nicht den 100. Teil all des Elendes darstellten, das mir beschieden war. Es war vollkommen Nacht geworden, als ich vor den Mauern von Genf ankam. Aber die Tore der Stadt waren schon geschlossen, und ich musste mich deshalb bequemen, die Nacht in Saucheron, einem kleinen Dörfchen, eine halbe Stunde von Genf entfernt, zuzubringen. Da das Wetter noch günstig war und ich doch keine Ruhe gefunden hätte, beschloss ich, den Ort zu besuchen, wo mein armer Bruder Wilhelm ermordet worden war. Ich war genötigt, mit einem Boot über den See nach Plainpalais zu fahren. Während dieser kurzen Überfahrt bemerkte ich, dass Blitze um den Scheitel des Mont Blanc zuckten. In unheimlicher Hast zog ein Gewitter heran, und ich begab mich sofort nach der Landung auf einen niederen Hügel, um von dort aus das Naturschauspiel zu beobachten. Es machte rasche Fortschritte. Bald war der Himmel von Wolken überzogen und schon klatschten die ersten schweren Tropfen hernieder. Dann öffneten sich rauschend die Schleusen über mir. Durch die wachsende Finsternis, den heulenden Sturm schritt ich dahin, während in den Lüften der Donner entsetzlich brüllte. Er hallte zurück vom Salève und von den Wänden des Jura und der Savoyer Alpen. Grelle Blitze blendeten meine Augen und der See erschien wie ein Meer von Feuer. Bis dann das Auge sich wieder erholt hatte, wandelte ich in der pechschwarzen Finsternis dahin. Wie man es in der Schweiz häufig beobachten kann, waren Gewitter von verschiedenen Seiten aufgestiegen. Das Stärkste hing gerade über der Stadt, über dem Teil des Sees, der sich zwischen Bellerive und Coupé ausdehnt. Ein anderes entlud sich mit schwachen Blitzen über dem Jura und ein drittes stand über dem Moll, einem spitzen Bergkegel östlich des Sees. Eilig schritt ich dahin, während ich mich des ebenso herrlichen wie furchtbaren Schauspiels freute. Dieser tosende Kampf in den Lüften erregte mich. Ich klatschte in die Hände und schrie laut:
»Wilhelm, lieber Junge! Das ist deine Leichenfeier, dein Totengesang!«
Während ich dies ausrief, bemerkte ich im Dunkel, dass sich aus einem Gebüsch in meiner Nähe etwas herausschlich. Ich stand still und starrte gespannt nach der Stelle. Ich konnte mich nicht getäuscht haben. Jetzt zuckte ein Blitz auf. Vor mir stand in seiner gigantischen Größe, in seiner übermenschlichen Hässlichkeit, das Scheusal, der entsetzliche Dämon, dem ich das Leben gegeben. Was wollte er hier? War er vielleicht? Ich schauderte bei dem Gedanken. Der Mörder meines Bruders? Kaum war mir diese Möglichkeit durch den Kopf gefahren, da setzte sie sich schon als Gewissheit in mir fest. Meine Zähne klapperten und ich musste mich gegen einen Baum lehnen. Die Gestalt huschte an mir vorbei und verschwand im Dunkel. Kein menschliches Wesen hat der Wilhelm getötet. Er war es. Ein Zweifel erschien mir ausgeschlossen. Schon die Tatsache, dass mir der Gedanke überhaupt kam, war mir ein Beweis für seine Richtigkeit. Einen Augenblick dachte ich daran, den Dämon zu verfolgen und zu erwürgen. Aber jeder Versuch wäre umsonst gewesen, denn im blendenden Lichte des nächsten Blitzes sah ich ihn an der senkrechten Wand des Mont Salève, eines Berges, der sich südlich Plainpalais erhebt, hinaufklettern. Bald hatte er den Gipfel erreicht und war verschwunden. Ich stand regungslos. Das Unwetter hatte aufgehört, aber es regnete noch immer und alles ringsum war in rabenschwarze Finsternis gehüllt. Vor meinem Geiste rollten sich in rascher Folge all die Ereignisse ab, die ich mit größter Mühe zu vergessen getrachtet hatte. Die Vorarbeiten meiner unseligen Schöpfung, das Erscheinen der Kreatur an meinem Bett und ihr Verschwinden. 2 Jahre fast waren seit jener Nacht verronnen, da das Werk meiner Hände zu leben begann. War das sein erstes Verbrechen? Leider hatte ich ein Scheusal auf die Welt losgelassen, das an grausigen Bluttaten seine Freude hatte. Hatte er denn nicht meinen Bruder getötet? Ich kann nicht beschreiben, welche Angst ich in jener Nacht litt, die ich, durchnässt und halb erfroren, im Freien verbrachte. Das Wetter ließ mich ganz gleichgültig. Ich erschöpfte mich im Durchdenken all des Leidens und der Verzweiflung, die mir noch bevorstanden. Was für ein Wesen hatte ich da in die Welt gesetzt? Mit starkem Willen und großer körperlicher Kraft hatte ich es ausgerüstet, die es nun zu blutigen Zwecken missbrauchte, wie die Tatsachen bewiesen. Es war wie mein eigener Vampir, der aus dem Grabe zurückkehrt, um alles zu zerstören, was ihm im Leben lieb war. Der Tag dämmerte herauf, und ich wandte meine Schritte der Stadt zu. Die Tore waren schon geöffnet und ich eilte zu meines Vaters Hause. Anfangs trug ich mich mit der Absicht, sofort alles bekannt zu machen, was ich von dem Mörder wusste, und eine Verfolgung einleiten zu lassen. Aber ich zögerte, wenn ich daran dachte, was ich zu erzählen hatte. Ein Wesen, das ich selbst gebildet und mit Leben begabt habe, hätte ich mitten in der Nacht in den unzugänglichen Berghängen nahe meiner Heimatstadt angetroffen. Auch das Nervenfieber, das mich gerade zur Zeit der Vollendung meines Werkes ergriffen hatte, diente nicht dazu, meiner Erzählung einen größeren Grad von Wahrscheinlichkeit zu verleihen. Ich wusste sehr wohl, dass, wenn ein anderer mir dieselbe Geschichte berichtete, ich sie für den Ausfluss einer überreizten Fantasie hätte erklären müssen. Außerdem würde ja die seltsame Natur des Wesens jede Verfolgung ausgeschlossen haben, selbst wenn es mir gelungen wäre, meinen Vater überhaupt von der Notwendigkeit einer Verfolgung zu überzeugen. Und welchen Ausgang würde eine derartige Unternehmung haben gegen ein Wesen, das imstande war, die überhängenden Felsen des Mont Salève ohne weiteres zu erklimmen? Diese Erwägungen veranlassten mich zum Schweigen. Es mochte etwa 5 Uhr morgens sein, als ich das väterliche Haus betrat. Ich wies die Dienstboten an, jegliche Störung der Familienmitglieder zu vermeiden, und begab mich in die Bibliothek, um meine Lieben zu erwarten. 6 Jahre also waren vergangen, seit ich das letzte Mal hier stand und mein Vater mich vor meiner Abreise nach Ingolstadt in die Arme schloss. Vergangen waren sie wie ein Traum, allerdings wie einer, der untilgbare Spuren hinterlässt. Edler, geliebter Vater, du wenigstens bist mir geblieben. Ich blickte auf das Bildnis meiner Mutter, das über dem Kamin hing. Es stellte sie dar, wie sie, noch als Caroline Beaufort, am Sarge ihres Vaters kniete. Ihr Kleid war einfach und ihre Wange schmal und bleich, aber ihre Haltung so stolz und aufrecht, dass man einem Gefühl des Mitleides kaum Raum zu geben vermochte. Unter diesem Gemälde hing ein kleines Bildchen Wilhelms. Und Tränen stiegen mir in die Augen, als ich es betrachtete. Unterdessen trat mein Bruder Ernst ein. Er hatte mich kommen hören und sich beeilt, zu meiner Begrüßung herunterzukommen. Mit schmerzlicher Freude drückte er mir die Hand und sagte: »Willkommen, lieber Viktor. Vor 3 Monaten noch hättest du uns alle froh und glücklich angetroffen. Heute kommst du, um mein Leid mit uns zu teilen, das niemand mehr gut machen kann. Ich hoffe ja, dass deine Gegenwart unseren Vater wieder etwas aufrichten wird, der unter dem furchtbaren Unglück fast zusammenbricht. Und dir wird es vielleicht gelingen, Elisabeths zwecklose, quälende Selbstanklagen zum Schweigen zu bringen.« Armer Wilhelm. Er war unser Stolz und unsere Freude. Unaufhaltsam stürzten die Tränen aus meines Bruders Augen, während es mir wie Todesangst über den Leib kroch. Ich hatte mir ja Vorstellungen davon gemacht, wie verödet es nun in unserem Hause aussehen musste. Aber nun trat die Wirklichkeit noch viel erschreckender an mich heran. Ich versuchte Ernst zu beruhigen und erkundigte mich um das Befinden meines Vaters und Elisabeths.
»Elisabeth«, sagte Ernst, »bedarf besonders des Trostes. Sie gibt sich selbst die Schuld am Tode Wilhelms, und das macht sie ganz krank. Aber seit der Mörder entdeckt ist...« »Der Mörder entdeckt? Großer Gott, wie kann denn das sein? Wer könnte es wagen, ihn zu verfolgen? Es ist unmöglich. Eher gebietet einer den Winden oder hält den Bergsturm mit einem Strohhalm in seinem Laufe auf. Ich habe ihn auch gesehen, heute Nacht war er noch frei.« »Ich verstehe dich nicht ganz«, sagte mein Bruder verwundert. »Jedenfalls hat diese Entdeckung unser Elend noch verschlimmert. Zuerst hielt es ja niemand für möglich und heute noch glaubt Elisabeth nicht daran, wenn auch kein Irrtum mehr walten kann. Und wer käme auch auf den Gedanken, dass Justine, die wir alle lieben und die so eng mit unserer Familie verknüpft ist, plötzlich eines so abscheulichen, entsetzlichen Verbrechens fähig sei? Justine Moritz? Armes, armes Ding. Sie hätte man des Verbrechens beschuldigt. Aber das ist ja undenkbar. Jedermann kennt sie. Und es glaubt doch keiner an ihre Schuld. Allerdings glaubte zuerst niemand daran. Aber einige Umstände drängten uns dann doch schließlich die Überzeugung auf. Und ihr eigenes Benehmen war so merkwürdig, dass für einen Zweifel kein Raum mehr bleibt. Heute wird sie abgeurteilt
und du wirst dann Näheres hören.
Er erzählte mir, dass Justine am Morgen nach der Mordnacht krank geworden sei und mehrere Tage das Bett hüten musste. Während dieser Zeit hatte einer der Dienstboten in der Tasche des Kleides, das Justine in jener Nacht getragen, das Bildchen meiner Mutter gefunden, das wegen seiner Kostbarkeit den Mörder zu Begehen des Verbrechens verleitet haben sollte. Das Dienstmädchen zeigte das Bild einem anderen und dieses zeigte, ohne der Familie ein Wort zu sagen, die Sache bei Gericht an. Daraufhin wurde Justine verhaftet. Als ihr das Verbrechen vorgehalten wurde, geriet die Arme in eine derartige Verwirrung, dass man sie unbedingt für schuldig halten musste. Das war allerdings eine seltsame Geschichte, aber meine Überzeugung blieb unerschüttert. Ich erwiderte ernst: Ihr seid alle im Irrtum. Ich weiß, wer der Mörder war. Die gute, arme Justine ist unschuldig. In diesem Augenblick trat mein Vater ein. Tiefer Gram lag auf seinem Antlitz, aber er bemühte sich, mich liebevoll zu begrüßen. Wir sprachen von diesem und jenem und erst Ernst brachte uns wieder auf das Unheil, das über dem Hause lag. »Denke dir, Vater«, sagte er, »Victor behauptet, den Mörder des armen Wilhelm zu kennen.« »Leider kennen auch wir ihn. Lieber wäre es mir gewesen, auf immer im Ungewissen darüber zu bleiben, als in einen solchen Abgrund von Schlechtigkeit und Undank blicken zu müssen. Aber, lieber Vater, du irrst. Justine ist schuldlos. Wenn sie es ist, dann wird Gott es verhüten, dass sie als schuldig befunden werde. Heute tritt sie vor Gericht und ich hoffe, dass man sie freisprechen wird.« Diese Worte beruhigten mich etwas. Ich war fest überzeugt, dass Justine ebenso wenig wie irgendein anderes menschliches Wesen die Untat vollbracht habe. Ich hielt es auch für unmöglich, dass irgendetwas vorgebracht werden könne, was als Beweis ihrer Schuld dienen könnte. Allerdings war ja mein Erlebnis nicht geeignet, öffentlich bekannt gemacht zu werden. Man hätte es lediglich für Wahnwitz gehalten. Gab es denn einen Menschen auf der weiten Welt außer mir, dem Schöpfer, der es ohne weiteres geglaubt hätte, was ich hätte behaupten müssen? Wir gingen dann zu Elisabeth. Sie hatte sich sehr verändert, seit ich sie nicht mehr gesehen. Aus dem reizenden Kind war ein liebliches Weib geworden. Sie begrüßte mich mit leidenschaftlicher Freude. »Deine Ankunft, lieber Victor, lässt mich wieder Hoffnung schöpfen. Vielleicht findest du Mittel und Wege, die arme, schuldlose Justine von dem entsetzlichen Verdachte zu reinigen. Auf wen ist überhaupt noch zu rechnen, wenn sie schuldig befunden wird? Ich weiß, sie ist an dem Verbrechen ebenso unschuldig wie ich. Unser Unglück trifft uns ja doppelt hart. Wir haben nicht nur das liebe Kind verloren, sondern das gute Mädchen, das ich so sehr liebe, wird einem noch grässlicheren Schicksal entgegengehen. Wenn sie verurteilt wird, habe ich keine gute Stunde mehr auf Erden. Aber ich weiß gewiss, es kann nicht geschehen und wenn sie wieder frei ist, will ich glücklich sein. So glücklich, als ich es nach den schrecklichen Ereignissen noch sein kann. Sie ist schuldlos, liebe Elisabeth, sagte ich. Und das muss offenbar werden, sondern sei stark in dem Gedanken, dass sie freigesprochen werden muss. Wie gut und edel du bist. Jeder andere glaubt, dass sie die Mörderin ist, und das ist das, was mich rasend macht, denn ich weiß, dass es nicht sein kann. Und so sehen zu müssen, wie jemand schon von vornherein verdammt wird, das erfüllt mich mit Trauer und Verzweiflung. Sie begann zu weinen. »Liebes Kind«, begütigte sie mein Vater, »trockne deine Tränen. Wenn sie, wie du überzeugt bist, unschuldig ist, dann kannst du dich auf die Gerechtigkeit unserer Gesetze verlassen.« Es waren ein paar unsäglich traurige Stunden, die wir verbrachten, bis es endlich 11 Uhr schlug. Mein Vater und die übrigen Familienmitglieder waren als Zeugen vorgeladen. Und ich begleitete sie zum Gerichtsgebäude. Während dieser ganzen Verhandlung litt ich furchtbare Qualen. Handelte es sich doch um nichts Geringeres, als dass die Zahl der Opfer meiner verbrecherischen Tat noch um eines vermehrt werden sollte. Zuerst ein unschuldiges, blühendes, liebliches Kind, dann ein Mädchen, das mit dem Fluch einer Mörderin beladen der Strenge des Gesetzes verfallen musste. Und Justine hätte es wirklich besser verdient.
Sie hatte alle Eigenschaften, die dazu angetan gewesen wären, sie glücklich werden zu lassen. Und sie musste nun mit Schmach in die Grube steigen, und ich hatte sie auf dem Gewissen. Es wäre mir tausendmal lieber gewesen, wenn ich mich selbst der Tat hätte anklagen dürfen, deren man Justine beschuldigte. Aber ich war zur kritischen Zeit abwesend, und meine Erklärungen hätte man als Rasereien eines Irren betrachtet, die gar nicht imstande gewesen wären, Justine auch nur im Geringsten zu helfen. Justine war sehr gefasst. Sie trug Trauerkleidung. Ihr schönes Gesicht war durch das ausgestandene Leid noch anziehender geworden. Als sie den Gerichtssaal betrat, trug sie ihr reines Gewissen zur Schau und zitterte nicht, trotzdem sie von Hunderten von Augen angestarrt, von Hunderten von Zungen verwünscht wurde. Ihre Lieblichkeit, die unter anderen Umständen die Herzen aller hätte gewinnen müssen, vermochte nicht den Frevel vergessen zu machen, den sie begangen haben sollte. Sie erschien vollkommen ruhig, wenn auch ihre Ruhe sicherlich eine erzwungene war. Sie wusste genau, dass man ihre Verstörtheit als einen Beweis ihrer Schuld betrachtet hätte und versuchte, sich tapfer zu halten. Beim Eintritt in den Saal ließ sie rasch ihre Blicke über die Menge schweifen und hatte sofort bemerkt, wo wir uns befanden. Eine Träne schien einen Moment ihren Blick zu trüben. Sie raffte sich aber gleich wieder auf und nahm Platz. Die Verhandlung begann. Der Staatsanwalt erhob die Klage und dann wurden mehrere Zeugen aufgerufen. Einige merkwürdige Zufälligkeiten sprachen so gegen sie, dass jeder außer mir, der ich doch gewiss wusste, dass sie unschuldig war, überzeugt sein musste, dass sie das Verbrechen auf dem Gewissen hatte. Sie war die ganze Nacht, in der Mord begangen wurde, nicht nach Hause gekommen und war in aller Frühe von einer zum Markte ziehenden Frau unweit der Stelle gesehen worden, wo man nachher den Leichnam gefunden hatte. Die Frau hatte sie angesprochen und gefragt, was sie da täte. Sie hatte ganz seltsam dreingesehen und dann eine verwirrte, unverständliche Antwort gegeben. Gegen 8 Uhr war sie dann heimgekommen und als man sie dann frug, wo sie gewesen sei, hatte sie erklärt, nach dem Kinde gesucht zu haben und gefragt, ob man denn nichts von dem Kleinen gehört habe. Als man dann den Leichnam brachte, verfiel sie in Krämpfe und musste mehrere Tage das Bett hüten. Es wurde ihr dann das Bildchen gezeigt, das die Magd in ihrer Tasche gefunden hatte. Als Elisabeth mit zitternder Stimme bestätigte, dass es dasselbe sei, das sie dem Bruder um den Hals gehängt hatte, ertönte aus den Reihen der Zuhörer ein Murmeln und Grollen der Entrüstung und des Entsetzens. Nun war Justine zu ihrer Verteidigung aufgerufen. Im Verlauf der Verhandlung hatte sich in ihrem Gesicht nacheinander der Ausdruck des Schmerzes, der Überraschung und des Leides gezeigt. Manchmal schien es, als kämpfte sie mit Tränen. Als sie aber sprechen musste, nahm sie alle ihre Kräfte zusammen und sagte mit schwankender, aber dennoch gut vernehmlicher Stimme: Nur Gott weiß, dass ich vollkommen unschuldig bin. Ich bin der Überzeugung, dass meine Ausführungen nicht geeignet sein werden, meine Unschuld zu bestätigen, und beschränke mich also nur darauf, die reinen Tatsachen zu berichten und das zu widerlegen, was gegen mich spricht. Ich hoffe, dass mein bisheriges Leben meine Richter auch dazu einer milden Auffassung veranlassen wird, wo zweifelhafte oder verdächtige Umstände vorliegen. Sie erzählte dann, dass sie den Abend vor der Mordnacht bei einer Tante in Chern verbracht habe, einer Ortschaft, die ungefähr 1 Meile von Genf entfernt ist. Als sie abends um 9 Uhr zurückkehrte, begegnete sie einem Manne, der sie fragte, ob sie nicht den Kleinen gesehen habe. Sie sei dadurch sehr beunruhigt gewesen und habe sich sofort auf die Suche begeben. Unterdessen seien aber die Tore von Genf geschlossen worden und sie sei genötigt gewesen, in einer Scheuer Unterschlupf zu suchen, die zur Villa einer bekannten Familie gehörte, die sie aber so spät nicht mehr stören wollte. Fast die ganze Nacht habe sie hier wachend zugebracht. Nur gegen Morgen sei sie auf kurze Zeit eingeschlafen, dann aber bald wieder durch ein Geräusch von Schritten aufgeweckt worden. Da es inzwischen hell geworden war, habe sie ihr Asyl verlassen und nochmals nach dem Vermissten gesucht. Wenn sie in die Nähe der Stelle gekommen sei, wo der Leichnam lag, so sei es völlig ohne ihr Wissen geschehen. Dass sie, von der Marktfrau angesprochen, verstört ausgesehen habe, sei nicht zu verwundern, in Anbetracht dessen, dass sie eine schlaflose Nacht hinter sich hatte und das Schicksal des kleinen Wilhelm noch nicht geklärt war. Wegen des Bildes konnte sie eine Erklärung nicht abgeben. Ich weiß, fuhr das unglückselige Geschöpf fort, wie schwer dieser eine Umstand gegen mich ins Gewicht fällt und wie verhängnisvoll er mir werden kann. Aber ich vermag nicht die geringste Aufklärung darüber zu geben. Ich kann nicht einmal Vermutungen aussprechen, wie das Bild in meine Tasche gekommen sein mag. Ich glaube, keinen Feind auf der Welt zu haben und jedenfalls keinen, der so schlecht wäre, mich auf diese niederträchtige Weise zu verderben. Hat mir der Mörder das Bild zugesteckt? Ich sehe keine Ursache, warum er das getan haben sollte. Denn wenn er die Untat beging, um sich das kostbare Bildchen zu verschaffen, was veranlasste ihn, es so bald wieder herzugeben? Ich vertraue ganz meinen Richtern, wenn ich auch der Hoffnung nicht Raum zu geben wage. Ich bitte, dass einige Zeugen über mich und mein Vorleben vernommen werden, und wenn ihr Zeugnis nicht imstande ist, sie von meiner Unschuld zu überzeugen, dann werde ich wohl verurteilt werden müssen. Mehrere Zeugen wurden aufgerufen, die die Angeklagte schon seit Jahren kannten, und sie sagten nur Gutes von ihr aus. Aber Befangenheit und Abscheu vor dem Verbrechen, dessen sie sie für schuldig hielten, hinderte sie, recht aus sich herauszugehen. Elisabeth erkannte, wie auch diese letzte Hoffnung der Angeklagten zusammensank, und bat in tiefster Erregung den Gerichtshof, sprechen zu dürfen. Ich bin dem unglücklichen, getöteten Kinde von je wie eine Schwester gewesen, denn ich habe bei seinen Eltern gelebt, noch ehe es auf der Welt war. Es wird mir deshalb vielleicht verübelt werden können, wenn ich mich vordränge. Aber wenn ich sehe, dass ein Mitgeschöpf an der Feigheit seiner angeblichen Freunde zugrunde gehen muss, dann hält mich nichts mehr. Dann muss ich reden. Ich bin mit der Angeklagten sehr gut bekannt. Ich habe mit ihr unter einem Dache gewohnt, erst 5, später fast 2 Jahre. Während dieser ganzen Zeit habe ich sie als das liebenswürdigste, gütigste Wesen lieben gelernt. Sie pflegte Frau Frankenstein in ihrer letzten Krankheit mit der größten Aufopferung und Sorgfalt. Dann versorgte sie ihre alte Mutter, die an einer widerwärtigen Krankheit dahinsiechte, in einer Weise, die allen Bekannten die größte Hochachtung abnötigte. Dann kam sie wieder zu uns und machte sich in der ganzen Familie beliebt. Sie war überaus zärtlich zu dem Kinde, das jetzt der Rasen deckt, und war ihm wie eine fürsorgliche Mutter. Ich für meinen Teil stehe nicht an zu sagen, dass ich, wie sehr auch die Umstände gegen sie zeugen mögen, doch meine Hand für ihre Unschuld ins Feuer legen würde. Es lag ja für sie gar keine Ursache vor, so zu handeln, denn sie wusste, dass ich sie so lieb hatte, dass ich ihr das Bild auf eine Bitte hin ohne weiteres geschenkt hätte. Ein Murmeln des Beifalls ertönte durch den Raum. Aber er galt der edelmütigen, einfachen und doch packenden Verteidigungsrede, nicht aber dem armen Opfer. Justine weinte, während Elisabeth sprach, aber sie antwortete nicht mehr. Meine Erregung und Angst hatten sich während des Verhörs bis aufs Äußerste gesteigert. Ich glaubte an ihre Unschuld. Ich wusste, dass sie rein war. Konnte der Dämon, der meinen Bruder ermordet hatte, daran zweifelte ich ja keinen Augenblick mehr, in teuflischer Bosheit dem unglücklichen Mädchen einen schmachvollen Tod zugedacht haben? Ich befand mich in einer entsetzlichen, geradezu unerträglichen Lage, und als ich an den ernsten Gesichtern der Richter erkannte, dass sie, der Stimme des Volkes entsprechend, die Unselige verurteilen mussten, stürzte ich von Höllenqualen gepeinigt aus dem Saal. Die Leiden der Angeklagten kamen sicherlich den meinen nicht gleich. Sie hatte das Gefühl der Unschuld in der Brust, während hinter mir wie Eumeniden die Gewissensbisse ihrer Geißeln schwangen. Wie ich die Nacht verbrachte, kann ich nicht schildern. Am frühen Morgen begab ich mich ins Gerichtsgebäude. Aber meine Kehle war wie zugeschnürt, sodass ich die schicksalsschwere Frage nicht zu stellen vermochte. Man erkannte mich. Und ein Beamter erriet die Ursache meines Besuches. Er sagte mir, dass nur schwarze Kugeln in die Urne gelegt worden seien. Justine also verurteilt sei. Wie soll ich die Gefühle nennen, die sich meiner bemächtigten? Ich hatte ja das Entsetzen schon kennengelernt, aber das war gar nichts gegen das, was ich nun zu erdulden hatte. Der Beamte fügte noch bei, dass Justine selbst ihre Schuld eingestanden habe. In diesem so klaren Falle wäre das ja gar nicht nötig gewesen, bemerkte er. Aber trotzdem ist es besser so, denn unsere Richter verurteilen nicht gern aufgrund von Indizienbeweisen. Mögen sie noch so schlüssig sein. Das war allerdings etwas Seltsames und Unerwartetes. Was konnte er meinen? Sollten mich wirklich meine Augen so getäuscht haben? Oder war ich tatsächlich ein Narr gewesen, wenn ich gegen einen anderen Argwohn geschöpft hatte? Ich eilte nach Hause und Elisabeth erkundigte sich ungeduldig nach dem Ergebnis meiner Anfrage. Meine Liebe, sagte ich, es ist so gekommen, wie du dir denken konntest. Unsere Richter lassen lieber 10 Unschuldige leiden, als dass sie einen Schuldigen entschlüpfen lassen. Und sie ist schuldig. Sie hat es selbst eingestanden. Das war ein harter Schlag für Elisabeth, die immer noch fest auf Justines Unschuld gebaut hatte. »Wie soll ich«, sagte sie, »jemals noch einem Menschen vertrauen? Justine, die ich liebte wie eine Schwester, hat uns mit ihrem engelreinen Lächeln betrogen. Sie, deren Augen keine Strenge oder Grausamkeit kannten, vermochte einen Mord zu begehen.« Bald danach erhielt mir Nachricht, dass das arme Opfer den Wunsch geäußert habe, Elisabeth zu sprechen. Mein Vater wollte es erst nicht zugeben, überließ es aber dann doch ihrem eigenen Ermessen. »Ja«, sagte Elisabeth, »ich will gehen, wenn sie auch schuldig ist. Und dich, Viktor, bitte ich, mich zu begleiten. Allein kann ich nicht.« Es war mir eine erneute Qual, aber ich konnte mich nicht weigern. Wir betraten die düstere Zelle und erkannten Justine, die in der anderen Ecke auf einem Strohhaufen saß. Sie hielt die Hände gefaltet und ihr Kopf lag auf ihren Knien. Als wir eintraten, erhob sie sich und warf sich, nachdem der Wärter uns mit ihr allein gelassen, vor Elisabeth nieder, indem sie bitterlich weinte. Auch Elisabeth weinte laut. »Ach, Justine«, sagte sie, »warum hast du mich meiner letzten Hoffnung beraubt? Ich habe auf deine Unschuld gebaut. Wenn ich auch vorher schon unglücklich war, so hat mich doch dein Geständnis noch unglücklicher gemacht. Und glaubst also auch du, dass ich so sehr verworfen bin? Bereinigst auch du dich mit meinen Peinigern, die mich als Mörderin verurteilen?« Ihre Stimme erstickte in Tränen. »Steh auf, du Arme«, erwiderte Elisabeth. »Warum kniest du, wenn du dich unschuldig weißt? Ich gehöre nicht zu deinen Feinden. Ich hielt dich so lange für schuldlos, bis ich hörte, dass du gestanden habest. Du sagst, dass dies nicht wahr ist? Sei überzeugt, dass nichts imstande ist, mein Vertrauen in dich zu erschüttern, als ein Bekenntnis deiner Schuld, aus deinem eigenen Munde.« »Ich habe gestanden, aber was ich gestand, war eine Lüge. Ich gestand nur, um Absolution zu erlangen, und nun liegt mir diese Unwahrheit noch schwerer auf dem Herzen als alle meine anderen Sünden zusammen. Gott im Himmel sei mir gnädig. Aber seit ich verhaftet wurde, ließ mein Beichtvater nicht mehr von mir ab. Er schalt und drohte mir, bis ich schließlich selbst daran glaubte, dass ich das Ungeheuer war, zu dem er mich machte. Mit Exkommunikation und Schilderung aller Höllenstrafen suchte er mich weich zu machen. Liebste Freundin, ich hatte niemand, der mich gestützt hätte. Jeder blickte auf mich wie auf eine Verdammte, deren Los Schmach und Tod war. Was konnte ich tun? In einer schwachen Stunde unterschrieb ich mein erlogenes Geständnis und nun bin ich erst ganz elend geworden.« Der Schmerz übermannte sie. Nach einer Weile aber fuhr sie gefasster wieder fort. »Das Schlimmste war, mir denken zu müssen, dass du, liebe Freundin, mich, die du doch so geliebt, für eine Kreatur halten musstest, fähig eines Verbrechens, wie es sich nur ein Teufel ersinnen kann. Lieber kleiner armer Wilhelm, bald werde ich bei dir im Himmel sein. Das macht mir mein schmachvolles Ende leichter.« »Justine, verzeih mir, dass ich dir auch nur einen Augenblick misstrauen konnte. Aber warum hast du auch das Geständnis abgelegt? Doch sei ruhig, fürchte dich nicht. Ich will es in die Welt hinausrufen, dass du frei von Schuld bist. Ich will die steinernen Herzen deiner Peiniger mit Tränen und Bitten erweichen. Du darfst mir nicht sterben. du, meine Spielgenossin, meine Freundin, meine Schwester, solltest das Schafott besteigen müssen? Nein, nein! Das könnte ich nicht überleben.
Justine schüttelte traurig den Kopf. »Ich fürchte den Tod nicht«, sagte sie. »Er hat keinen Stachel mehr für mich. Gott wird mir Kraft geben, dieses Schwere zu tragen. Ich scheide aus einer bösen, traurigen Welt, und wenn ihr meiner in Liebe gedenkt und mir als einer ungerecht Verurteilten euer Mitleid schenkt, dann bin ich für das Schicksal entschädigt, das mein erwartet. Ich habe gelernt, mich ohne Widerstreben in den Willen des Höchsten zu fügen.« Während dieser Aussprache hatte ich mich in einen Winkel der Zelle zurückgezogen und versuchte, der entsetzlichen Stimmung Herr zu werden, die sich meiner bemächtigt hatte. Verzweiflung. War es nur Verzweiflung? Das arme Opfer, das morgen die dunkle Schwelle zwischen Leben und Tod überschreiten musste, empfand vielleicht kein so tiefes, bitteres Weh wie ich. Ich biss die Zähne aufeinander, um das Schluchzen zu unterdrücken, das ich aus der Tiefe meines Herzens emporzudrängen suchte. Justine kam auf mich zu und sagte: »Lieber Herr, ich danke Ihnen, dass Sie mich noch besucht haben. Ich hoffe, dass auch Sie von meiner Unschuld überzeugt sind.« Ich vermochte nichts zu erwidern.
»Er glaubt an dich fester«, sagte Elisabeth, »als ich es tat. Denn selbst als er von deinem Geständnis gehört hatte, verteidigte er deine Unschuld.«
»Ich danke Ihnen von Herzen. Gerade in diesen letzten Augenblicken tut es mir besonders wohl, wenn jemand in Güte meiner gedenkt, dass man mir, der Verdammten, noch Liebe entgegenbringt. Das macht mir das Sterben leichter.« So versuchte die arme Dulderin, uns und sich selbst zu trösten. Und sie ergab sich in ihr Schicksal. Aber ich, der eigentliche Mörder, fühlte den nagenden Wurm in meiner Brust und wusste, dass ich nimmer froh werden konnte. Elisabeth weinte, aber ihr Leid glich mehr einer Wolke, die das Glück wohl eine Zeit lang verhüllen, aber es nicht ganz vernichten kann. Reue und Verzweiflung hatten sich meiner bemächtigt, eine ganze Hölle brannte in mir. Wir blieben noch einige Stunden bei Justine und nur mit großer Mühe vermochte ich, Elisabeth wegzubringen.
»Könnte ich nur mit dir sterben«, rief sie, »ich kann in dieser schrecklichen Welt nicht mehr leben!«
Justine trug große Ruhe zur Schau, obgleich sie kaum ihres Schmerzes Herr zu werden imstande war. Sie umschlang Elisabeth und sagte mit halb erloschener Stimme: »Leb wohl, liebe, teure Elisabeth. Meine geliebte Freundin, Gott segne und schütze dich in seiner großen Güte. Möge dies das letzte Leid sein, das dir beschieden ist. Leb wohl, sei glücklich und mache auch andere glücklich.« Am nächsten Morgen musste dann Justine sterben. Elisabeths herzbewegendes Flehen vermochte die harten Richter nicht in ihrer Überzeugung von Justines Schuld zu erschüttern. Auch meine leidenschaftlichen, erregten Bitten hatten nicht die geringste Wirkung. Und die kalten Antworten, das herzlose Sprechen dieser Männer, brachte das Geständnis, das ich auf den Lippen trug, wieder zum Schweigen. Sie hätten mich wohl für irrsinnig erklärt, aber an dem Urteil über das arme Opfer hätte das nichts geändert. Und so kam es, dass Justine als Mörderin auf dem Schafott ihr junges Leben lassen musste. Nicht nur die Qualen in meiner eigenen Brust, sondern auch das tiefe, wortlose Weh in Elisabeths Herz brachten mich fast zur Verzweiflung. Das also war mein Werk. Und das Leid meines Vaters, die Verwüstung unseres sonst so traulichen Heims, das alles hatten meine tausendfach verfluchten Hände angerichtet. Weint nur, ihr Unseligen, das sind noch lange nicht eure letzten Tränen gewesen. Wiederum ist es euch bestimmt, die Totenklage anzustimmen und zu weinen. Frankenstein, euer Sohn, euer Bräutigam, euer
treuer, geliebter Freund und Bruder, der für euch gern sein Herzblut vergossen hätte, der keine Freude empfand, die sich nicht zugleich in euren Augen wiedergespiegelt hätte, der euer Leben gern mit Glück erfüllt.
Er muss euch Tränen, ungezählte, bittere Tränen verursachen. So sprach meine ahnende Seele, als ich erdrückt von Gewissensbissen, Entsetzen und Verzweiflung auf meine Lieben sah, die sich in Gram an den Gräbern von Wilhelm und Justine, den ersten armen Opfern meiner verruchten Künste, verzehrten.